Gut, also erstmal ganz herzlichen Dank für die Begrüßung und auch ganz herzlichen Dank bei Ihnen, dass Sie heute Abend den Weg hier in die Friedrich-Grohe-Halle gefunden haben. Und bedanken muss ich mich natürlich auch beim Historischen Verein Mittelbadens, Ortsgruppe Schenkenzell-Schiltach und bei der Volkshochschule Schiltach, die zusammen diesen Abend hier heute Abend organisiert haben und mir die Möglichkeit geben, heute Abend zu Ihnen zu sprechen. Mein Thema heute Abend ganz schön alt, Neues aus der Archäologie im Landkreis Rottweil. Und ich glaube, jeder, der diesen Titel gelesen hat, hat sich gleich gedacht, naja, so ganz hochwissenschaftlich wird das nicht. Wissenschaftlich vielleicht, aber eigentlich möchte ich Sie eher mitnehmen auf eine kurzweilige Reise durch den Landkreis und Ihnen an verschiedenen Orten Ausgrabungen, Funden verdeutlichen, wie abwechslungsreich, wie bunt, wie interessant, spannend Archäologie in unserem Landkreis ist, in unserem kleinen Landkreis. Und das möchte ich Ihnen zeigen, nur an Ausgrabungen, Funden der letzten 5 Jahre. Ganz konkret dürfen Sie heute Abend, wenn ich das erwarten, dass ich Ihnen einige Ergebnisse, neueste Ergebnisse von Ausgrabungen im Landkreis vorstelle, Ihnen wichtige, aber auch außergewöhnliche, ja teils kuriose Neufunde bei Ausgrabungen und Prospektionen, also bei Feldbegehungen, zeigen werde, und zwar mit einer ganz großen zeitlichen Tiefe, nämlich vom Paläolithikum, da sprechen wir von einer Zeit ca. 200.000 vor Christus bis eben in die Moderne, also bis in unsere Tage. Dann etwas, was mir noch sehr am Herzen liegt, das möchte ich heute Abend auch exemplarisch immer wieder ansprechen, das ist die denkmalfachliche Vermittlung dessen, was ausgegraben wird. Deshalb die Frage ausgegraben und dann. Es wird immer mehr ausgegraben, weil mittlerweile auch die private Wirtschaft, nämlich Grabungsfirmen am Markt sind und das Landesamt eigentlich eher nur noch eine Oberaufsicht hat. Wird immer mehr ausgegraben, aber es wird eigentlich auf Halde gearbeitet. Die Ergebnisse werden gar nicht der Öffentlichkeit bekannt gemacht und viele, viele Grabungen liegen bis heute in Archiven und eigentlich die wenigsten wissen, was da überhaupt passiert ist. Und das ist wirklich auch als eine Initiative des Landesamtes für Denkmalpflege, dass man dort verstärkt aktiv wird und Altgrabungen in Wert stellt und auch vorbereitet für die Publikation. Es kommen aber auch andere Sachen hinzu. Wir müssten viel mehr Ausstellungen machen, Vorträge halten. Wir müssten vor Ort, wo Sachen ausgegraben worden sind, für die Öffentlichkeit Informationen anbieten. Nur so kann man eine Akzeptanz schaffen für die Bodendenkmalpflege. Nur so kann man für das Thema sensibilisieren. Und nur so kann man Interesse wecken. Denn für was soll ich mich interessieren, wenn ich gar nicht weiß, was überhaupt in der Archäologie geschehen ist? Ich möchte Sie mitnehmen auf eine Reise durch den Landkreis. Ich erwähnte es schon. Ich habe hier eine kleine Karte vorbereitet. Und genau in der Reihenfolge, die Sie hier sehen, wollen wir uns jetzt gleich auf den Weg machen. Und beginnen wollen wir in Oberndorf am Neckar, und zwar dort im Höhenstadtteil Bochingen. Bochingen war schon bei meinem letzten Vortrag vor 5 Jahren ein Thema. Damals unter dem Titel Geschichte unter unseren Füßen. Auch wieder dieses neue archäologische Ausgrabung im Landkreis Rottweil. Und hier sehen Sie die Grabungsfläche in Oberndorf-Bochingen. An dem Verkehrsschild links erkennen Sie, wir befinden uns an dem Kreisverkehr, kurz vor der Autobahnauffahrt. Und es ist natürlich atmosphärisch hier sehr schön, dieser Regenbogen über der Grabung. Oberndorf-Bochingen war also vor 5 Jahren schon Thema, war damals somit das Aktuellste, was ich anbieten konnte aus der Landesarchäologie im Landkreis. Und ist auch heute noch mal kurz Thema, jetzt allerdings sozusagen das am wenigsten aktuellste. Es ist also so, wir waren dort letztmalig 2020 aktiv. Oberndorf, das ist eine Grabung gewesen, die von 1994 eben bis 2020 lief, also fast 3 Jahrzehnte. Erstmal ging es darum, einen großen römischen Gutshof, manche sagen auch Bauernhof, auszugraben. Aber in den letzten 15 Jahren haben wir uns eigentlich eher um das Umfeld dieses Hofes gekümmert. Die Villa Rustica, der Gutshof, war schon ausgegraben und dann ging es halt darum zu klären, wie war die Anbindung an die römischen Fernstraßen, wie war das Umfeld des Gutshofs organisiert. Das war eigentlich Thema der letzten Jahre. Die Anbindung an das Wegenetz, wie gesagt, stand im Fokus der letzten 4, 5 Jahre in Oberndorf-Bochingen. Und dieses Bild, denke ich, habe ich Ihnen auch schon einmal vor 5 Jahren gezeigt. Es ist eine Drohnenaufnahme der römischen Fernstraße von Rottweil, dass Sie sich jetzt dort vorstellen müssen, Richtung Sulz. Sie sehen hier wieder den Kreisverkehr in Oberndorf-Bochingen. Und was Sie sehen hier die gepflasterte, geschotterte, ist der bessere Ausdruck, Fernstraße, die also befestigt ist. Und zwar haben wir hier drei Abschnitte, jeweils 30 an 30 Meter aufgemacht. Hier jetzt nochmal ein Blick von Süden auf dieselbe Grabungssituation. Man sieht auch sehr schön, die neue Straße Richtung Sulz folgt sozusagen der alten Trasse. Das ist nachgerade deckungsgleich. Und das findet man mal aber immer wieder. Sie müssen nur denken an die Verbindungsstraße von Winzeln Richtung Röthenberg, die ja dann auch auf den bevor es in den Winzler Wald einbiegt, ja bolzengerade verläuft, von Waldmessingen kommt, Entschuldigung. Dass also auch heute noch alte römische Wegtrassen oder sogar noch ältere Wegtrassen genutzt werden. Hier nochmal eine Detailaufnahme, und zwar sind wir jetzt in diesem 30 an 30 Meter großen Feld ganz oben, wieder am Kreisverkehr. Sie sehen hier die gepflasterte, mit Kalkstein gepflasterte Straße. Hier ein neuzeitlicher Wohlabwasserkanal. Wie alt er ist, das kann ich Ihnen nicht sagen. Er ist, gehört aber in die Neuzeit, ist mit Feldsteinplatten abgedeckt. Und links und rechts der Straße, da sehen Sie moderne Störungen von Leitungsgräben. Wie gesagt, so ein Feld ist 30 an 30 Meter groß. Wir haben drei von diesen Feldern ergraben. Und Sie werden sich jetzt möglicherweise fragen, warum ist das hier so dunkel? Ja, wenn man so eine Straße ausgraben will, dann braucht man erstmal einen Bagger. Und zwar braucht man einen Bagger mit einem Böschungslöffel. Und der fährt dann in diesen Bereich rein und zieht den Boden ab, bis die Steine einigermaßen sichtbar sind. Bis wir sagen können, aha, jetzt sind wir auf dem Niveau, wo wir die ersten Steine erwischen. Und dann ist Handarbeit angesagt. Richtige Handarbeit. Und zwar mit solchen Geräten. Das ist eine Jäterhand, gehört eigentlich in die Hände eines Gärtners. Und das nehmen wir aber zum Ausgraben und kratzen jeden einzelnen Stein frei, befreien ihn vom Sediment. Und wir nennen das die Fläche putzen oder den Befund putzen. Und da haben wir uns einfach Arbeit gespart. Da haben wir gesagt, also zwei so Flächen haben wir jetzt schon hinter uns gebracht. Die dritte machen wir noch oben, unten, dass wir den Anschluss haben und die Ränder. Und in der Mitte putzen wir nicht mehr. Deswegen sieht das jetzt so aus. So, hier nochmal ein Plan. Und zwar der Stand 2017. Diesen Plan haben diejenigen, die 2018 hier waren, auch schon einmal gesehen. Wir haben also hier die folgende Situation. Hier noch ein kleiner Ausschnitt der schon länger ausgegrabenen, römischen Gutshof, den Sie sich jetzt hier weiter vorstellen müssen. Ich habe es jetzt mal gerade hier mit diesem roten Signal markiert. Und wir haben uns dann eben, wie ich schon erwähnte, in den letzten Jahren auf das Umfeld der römischen Siedlungsstelle konzentriert. Und dabei sind einige sehr interessante Sachen dann auch noch herausgekommen. Zum einen haben wir im Süden ein hallstattzeitliches Gräberfeld aufdecken können, also Teile davon, Grabhügel, aber auch einzelne Urnengräber, hier markiert durch dieses Dreieck. Hallstattzeitlich, da bewegen wir uns in der älteren Eisenzeit. Da sind wir etwa in der Zeit von 800 vor bis 620 vor Christus unterwegs. Dann haben wir eine mittelneolithische Siedlung erfassen können. Die sehen Sie hier mit diesen ganz typischen, immer gleich orientierten Langhäusern, Holzbauten, Fachwerkbauten und dazu große neolithische Siedlungsgruben. Und wir konnten natürlich die Verkehrsanbindung der römischen Villa weiter präzisieren. Wir hatten schon in früheren Jahren eine Naturpiste erfassen können, die direkt auf das Villenareal zulief und die dann aber hier wieder abknickte. Und wir haben dann eigentlich angenommen, dass sie hier auf diese Kunststraße wieder schwenkt und dann sozusagen in dieser Kunststraße aufgeht. Dem war aber nicht so. Diese Naturpiste, eine sogenannte Pionierstraße, zog unter der späteren Kunststraße durch. Und wir haben also hier mit einer Zweiphasigkeit haben wir es zu tun. Was uns dann die letzten Jahre immer umtrieb, war die Frage, wie ist eigentlich diese gepflasterte Kunststraße an die Villa angebunden gewesen, weil diese Straße ist natürlich hier alles aufgegeben worden, als diese Kunststraße angelegt wurde. Und da haben wir wirklich auf den letzten Metern unserer Tätigkeit in Oberndorf-Boching dann noch die Antwort gefunden und auch noch Glück gehabt. Sie sehen es nämlich wieder hier. Ganz im Norden, eben in dieser Fläche, die ich Ihnen schon gezeigt habe, mit der nur teilweise geputzten Straße, haben wir dann hier die Zufahrt zum Villenareal noch erwischt. Und wir haben eben Glück gehabt, dass die nicht im Bereich jetzt der neuen Straße gelegen ist, sonst hätten wir nicht mehr klären können, wie die Anbindung erfolgt ist. So, hier nochmal nebeneinander gestellt, jetzt der aktuelle Plan. Sie sehen nochmal sehr schön, also die Zufahrt hier oben, hier müssen Sie sich die denken. Und ich zeige Ihnen das jetzt nochmal in Details. Hier im Hintergrund wieder der Kreisverkehr. Gut, dass man den mal gebaut hat, da können wir uns jetzt gut dran orientieren. Sonst hätten wir mal ein bisschen Schwierigkeiten. Und Sie sehen hier also die Fernstraße Rottweil-Sulz und dann hier eine doch recht schütter gepflasterte Zufahrt mit Straßengraben hier mit dem etwas helleren Sediment und hier auch noch zu erahnen, ein Straßengraben mit hellerem Sediment verfüllt und hier auch zu sehen, der Straßengraben, einer der Straßengräben von der Fernstraße. Zum römischen Straßenverkehr müssen Sie wissen, diese Straße mit dieser Schotterung, Pflasterung, probieren Sie darauf mal mit einem Karren zu fahren. Ich habe das mal mit Kindergartenkindern gemacht, die wurden dann von ihren Vätern da mit einer Schubkarre drüber gefahren. Die sind im hohen Bogen rausgeflogen, weil das schlägt nur hin und her. Deshalb ist man natürlich, solange es trocken war, hingegangen und ist in dem Bereich zwischen der Pflasterung und dem Straßengraben hat man sich bewegt. Das sind die sogenannten Sommerwege. Da war also viel einfacher, mit dem Wagen zu fahren. Da war es auch viel einfacher, bei trockenem Wetter zu laufen. Denn auch das Laufen auf diesen spitzigen Kalksteinen mit diesen einfachen, von mir aus auch Soldatenstiefelchen oder Sandalen, war alles nicht so einfach. Ja, das nächste Bild, nochmal ein Detail. Hier sehen Sie das jetzt nochmal sehr schön. Der Straßengraben der Fernstraße und hier der abklickende Straßengraben der Zufahrt. Und was Sie auch sehen, da bitte ich Sie mal darauf zu achten, das ist hier dieser Bereich, wo es in der Fernstraße so aussieht wie ausgeknabbert, wie ausgenagt. Und das hat Gründe, denn wir haben verschiedene Ausbauphasen. Wir haben einmal die ganz frühe Pionierstraße, die Sie schon gesehen haben. Diese Pionierstraße, unbefestigt, die diente einfach dazu, das Land sozusagen aufzusiedeln. Das war die allererste Straße. Dann ist man hingegangen und hat die Fernstraße gebaut mit den Sommerwegen, die ich Ihnen eben schon gezeigt habe, und einer unbefestigten Zufahrt mit Straßengräben Richtung Gutshof. Sie sehen hier, die ist also sozusagen vom Sommerweg der Fernstraße abgegangen. Dann, hier hatte man den Straßengraben unterbrochen, in der dritten Phase hat man dann den Straßengraben durchgezogen, musste eine kleine Brückenkonstruktion bauen. Die Zufahrt war immer noch nicht gepflastert. In einer vierten Phase wurde die Zufahrt gepflastert und hat direkt an den Straßenkörper der Fernstraße angebunden. Und das war diese Stelle, wo es so ausgeknabbert aussieht. Da muss dann die Zufahrt reingegangen sein. So, ich habe mir vorgenommen, Ihnen heute zu jedem Vorgang, den ich Ihnen zeige, natürlich auch Funde zu präsentieren. Und Funde von der Straße, die gibt es nicht. Die Straße wurde in römischer Zeit gereinigt, die Straßengräben wurden sauber gehalten, gereinigt, damit sie das Wasser immer regelmäßig abfließen kann. Also möchte ich Ihnen heute einen Fund zeigen. Dieses Bild auch schon vor 5 Jahren gesehen, aber es hat sich was Entscheidendes verändert. Und zwar ist das die Urne aus diesem kleinen dreieckigen Urnengrab, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, ein hallstattzeitliches Urnengrab. Und diesen Fund, der hier fotografiert ist, so wie wir ihn auf der Grabung angetroffen haben, den haben wir als Block geborgen. Das heißt, wir haben um diesen Fund das Sediment abgestochen, abgegraben, haben diesen Fund mit Gipsbinden und Frischhaltefolie eingewickelt, dass er stabilisiert wurde, und haben ihn dann von unten angehoben, in die Restaurierung gebracht. Und dort ist dann diese Urne, dieses hallstattzeitliche Kegelhalsgefäß unter Laborbedingungen ausgegraben und dokumentiert worden. Sie sehen, dass das ganze Gefäß zusammengedrückt ist. Hier jetzt sehr schön zu sehen, der Dekor der Außenwände der Urne hier mit Kerbschnitt und Kreisaugenstempeln. Und das Ganze ist hier nochmal zeichnerisch dokumentiert. Und da sehen Sie auch, dass offenbar hier auch noch Scherben von anderen Gefäßen liegen. Jetzt sind die Wandscherben mit dem Dekor in der zweiten Lage entfernt worden. Deutlicher wird hier, das Ganze nimmt schon etwas Gestalt an. Und in der dritten Phase sehen wir dann eigentlich nur noch Bodenscherben. Die Beigabengefäße oder die Beigefäße zeichnen sich jetzt deutlich ab. Und hier im Süden der Blockbergung sehen wir jetzt auch hier auf dem Foto sehr schön der Leichenbrand dieser Bestattung. Es ist ausgelesener Leichenbrand vom Scheiterhaufen. Was passiert, wenn ein Lebewesen verbrannt wird? Die Weichteile verbrennen und genauso wird das Kollagen in den Knochen wird mit verbrannt und übrig bleibt eigentlich nur das Kalkgerüst der Knochen. Und die durch die Hitzeeinwirkung, diese ja, kalzinierten Knochen, wie wir sie dann nennen, zerspringen auch in kleine Stückchen, werden so ganz weißlich, manchmal nehmen sie auch eine leicht grünliche oder bläuliche Färbung an und sind also sehr gut zu erkennen. Und hier sieht man jetzt noch etwas, auf diesen kalzinierten Knochen war dann noch eine weitere Grabbeigabe deponiert, nämlich hier eine bronzene Pinzette mit einem Ring und so einem tordierten Stab, also verdrehten Stab, der möglicherweise auch eine Art Ohrlöffelfunktion oder Sondenfunktion hatte, das ist nicht ganz klar. Gut, hier diese Pinzette nochmal wieder während dieser Ausgrabung in der Restaurierungswerkstatt. Sie sehen hier sehr schön die Tordierung dieses Stabes und das Ganze nochmal in restaurierter Form. Hier vielleicht auch zu sehen, gibt es so ein Sägezahndekor auf der Pinzette. Hier wieder der tordierte Stab mit dem Ring. Und das Gefäß in Restauro ist jetzt hier restauriert. Und dann letztendlich noch das Grabinventar mit den Resten der zwei Beigaben, Schälchen und der Pinzette. Und wenn Sie ganz lieb sind, werde ich Ihnen das nachher auch nochmal alles im Original zeigen. Ich habe nämlich die ganzen Sachen hier mitgebracht und das können wir nach dem Vortrag, kann sich das jeder gerne hier vorne auch nochmal anschauen. Gut, die denkmalfachliche Vermittlung, die fällt in Oberndorf-Boching eigentlich aus. Es ist ja nichts mehr zu sehen, man sieht das ja hier sehr schön. Das gesamte Areal ist überbaut. Hier haben wir unsere Straße ausgegraben, das ist mittlerweile auch überbaut. Da ist jetzt zum Beispiel die Firma Schmiedbauer. Im Gelände ist nichts mehr zu sehen und was nicht überbaut ist oder beim Bauen sozusagen zerstört wurde, ist sozusagen durch Parkplätze versiegelt. Da kommt man jetzt so nicht mehr dran. Und vieles ist natürlich auch bei der Ausgrabung, während der Ausgrabung zerstört worden. Das ist auch ganz normal. Wir graben aus, zerstören dabei den archäologischen Befund in situ und haben ihn aber nachher sozusagen als Akte, dass wir ihn eigentlich jederzeit wieder rekonstruieren können. Das Einzige, was im Gelände jetzt noch zu sehen ist, das sind zwei Tafeln, die auf Initiative des ehemaligen Museumsleiters von Oberndorf dort aufgestellt wurden, in Beteiligung mit dem Landesamt für Denkmalpflege. Und was noch an die römische Vergangenheit des Ortes erinnert, das ist dieses bekannte Monument, Kunstwerk, was auf dem Kreisverkehr in Oberndorf steht und was eben so eine umgefallene Mauer, das war eine Besonderheit der Oberndorfer Grabung, dass also ganze Mauern umgefallen sind, dass man die Fenster, die Türen sehen konnte, das sollte hier sozusagen durch dieses Kunstwerk nachgestellt werden. Ist eigentlich sehr schade, weil diese ja fast drei Jahrzehnte dauernde Grabung auch nie wirklich publiziert worden ist, auch wie ich glaube nie wirklich publiziert werden wird. Das wird sich nämlich kein Archäologe antun. Das sind Unmengen von Funden, von Daten und wissenschaftlichen Ruhm wird man damit auch nicht erreichen. Wenn man nochmal einen römischen Gutshof publiziert, das wird wahrscheinlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag in irgendwelchen Kartons lagern. Und auch im Museum in Oberndorf, auch aufgrund der Ausrichtung des Museums, ist Oberndorf-Boching eigentlich auch kein Thema. Wir kommen nach Schramberg-Waldmössingen. Sie sehen hier den 1975 wieder aufgerichteten Südwestturm des Kohortenkastells. Kohortenkastell und Laderdorf, Vicus an einer wichtigen Straßenkreuzung. Dieser Turm ist mittlerweile ein Wahrzeichen Waldmössings geworden. Er ist ja im eigentlichen Sinne keine Rekonstruktion, es ist ein Nachbau. Also die Fundamente hatte man mal durch Sondagen erwischt. Aber wir sind uns eigentlich heute sicher, dass er so niemals ausgesehen hat, sondern dass er hier oben eine Plattform hatte, auch mit Zinnen, so als Art Aussichtsplattform und eben nicht dieses Satteldach. Aber das ist nicht mehr zu ändern. Der Musikverein Waldmössing hat diesen Turm als Abzeichen auf seinen Uniformen und alle möglichen anderen Waldmössinger. Vereine haben diesen Turm eben als Wahrzeichen oder als Abzeichen auch gewählt und die weigern sich also und dann lassen wir es jetzt halt so. Es ist ja auch, ist auch in Ordnung so. Ja, hier ein Plan. Sie sehen hier den Eckturm, den nachgebauten. Dann hier das Kohortenkastell. Das hat hier ein für ein römisches Kastell etwas exklusive Form, weil es nicht so ganz quadratisch ist und nicht rechteckig ist. Aber das ist dem Gelände geschuldet. Sie sehen hier an den Böschungspfeilen, dass dort das Gelände sehr steil abfällt. Und da hat man eben das natürliche Gelände genutzt, um eben auch das Kastell an diesen beiden Seiten zu schützen. Was hier noch sehr auffällig ist, Grabungen haben ganz wenig stattgefunden. Also hier unten müssen Sie sich das zugehörige Kastelldorf, den Vicus, vorstellen. Da sind eigentlich nur Wege hier ergraben worden. Das ist hier eine Grabung gewesen, die stattgefunden hat im Vorfeld der Neugestaltung des Erlebnisbauernhofs. Hier kam jetzt der Pferdestall hin, ich glaube hier der Schweinestall und da der Kuhstall, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und im Bereich des Kastells hat man eigentlich fast gar nicht ausgegraben. Und das ist natürlich eine ja, fast einmalige Situation in Baden-Württemberg, dass man ein römisches Kastell im Boden hat, was nicht ausgegraben ist und was auch nicht überbaut worden ist. Also da schlummert noch eine gigantische archäologische Reserve, zumindest beim Kastell oben auf dem Schafbühl, im Boden. Etwas Vergleichbares kennt man aus Geislingen. Häsenbühl ist manchen vielleicht ein Begriff. Da haben wir auch noch den Fall, dass ein komplettes Kastell eigentlich nicht in irgendeiner Form überbaut oder durch Ausgraben oder irgendwas anderes zerstört worden ist. Hier die Straße wieder Straßburg-Rottweil, also die Kinzigtalstraße, die ja nachher auch noch eine Rolle spielen wird. Und eben hier auch im Bereich des Kastells die Straße nach Sulz. Nochmal ein Blick vom Kastell, hier durch die gepunktete Linie angedeutet mit dem Eckturm. Hier unten der Erlebnisbauernhof, der Pferdestall und dann hier bolzengerade, wie ich es eben schon sagte, Richtung Rödenberg, die Kinzigtalstraße, die dann irgendwann sozusagen Richtung Brandsteig abknickt. Und da verlassen uns leider dann so die genauen Kenntnisse zu der Straße. Vor 2 Jahren ist ja oben in Rödenberg zum Brandsteighof und auch zum Etzenbühlhof eine Leitung gelegt worden. Diese Leitung, dieser Leitungsgraben muss eigentlich die Straße geschnitten haben, aber das war so ein schmaler Graben, man hat nichts gesehen. Ich bin immer mal wieder hingefahren, also da war nichts festzustellen. So, jetzt einmal ein Plan des Kastells. Da sehen Sie einmal die Ergebnisse dieser frühen Schnitte, die man Ende des 19. Jahrhunderts hier in dem Bereich vorgenommen hat. Das waren Sondagen, das war keine Ausgrabung, das waren Sondagen. Die Leute haben Mauern gesucht, Mauern verfolgt und probiert, Strukturen zu erkennen. Und dann ist da noch mit reingelegt als zweite Ebene das Ergebnis der geophysikalischen Prospektion, die Sie hier sehen, die 2017 stattgefunden hat. Ich konnte das jetzt nicht genau so drehen, dass es deckungsgleich ist, die beiden Abbildungen orientieren sich hier an dieser großen Anomalie in der geomagnetischen, in der geophysikalischen Prospektion. Das ist hier dieser Fleck, also das müssen Sie in Übereinstimmung bringen. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob es eine Geomagnetik oder eine Widerstandsmessung war, deswegen wir gehen jetzt mal, sagen einfach mal eine geophysikalische Untersuchung. Ich möchte jetzt eher mal auf dieses Bild eingehen. Hier sehen Sie natürlich die Umwehrung des Kastells, aber eigentlich alles, was an Bauten da ist, das sehen Sie auch hier auf dem Ergebnis der geophysikalischen Prospektion. Hier diese beiden Strukturen, das sind diese hier. Dabei handelt es sich um Mannschaftsbaracken, also für die Soldaten, Unterkünfte. Dann sehen Sie hier, sehr schön im Plan, aber auch hier in der geophysikalischen Prospektion, hier oben diese Raumflucht. Der Prinzip, ja, das sind diese Räume hier, sehr gut zu sehen und hier die Ost-West-Straße durch das Lager auch sehr schön hier zu sehen. Principia ist das Stabsgebäude, da hat also sozusagen, haben die höheren Militärs sozusagen gewirkt, da war auch das Fahnenheiligtum, die Kasse und so weiter. Man sieht das also sehr schön, auch wenn man sich ein bisschen da reinsieht in dieser geophysikalischen Prospektion, welche Strukturen im Lager vorhanden sind. Da brauchst du natürlich ein bisschen Erfahrung, um das zu interpretieren, ganz einfach ist das nicht. Aber man hat damit jetzt eine Basis. So, Waldmössingen, da gibt es seit einigen Jahren doch sehr große Bestrebungen, das römische Erbe des Ortes wieder mehr sichtbar zu machen und mehr ins Bewusstsein der Gemeinde, aber auch des Umfelds und auch der Stadt Schramberg zu bringen. Und man hat jetzt im Jahr 2022 auch in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege in dem Kastellturm, in dem früher immer eine Dauerausstellung untergebracht war, der aber jetzt jahrelang leer stand, wieder eine kleine Ausstellung initiiert und im Rahmen dieser Ausstellung auch nochmal auf die Grabungs- und Forschungsgeschichte zu Waldmössingen, die ist aufgearbeitet worden und das war dort auf großen Bannern im Kastellturm zu sehen und abzulesen und ist dann auch als Poster für die Besucher zusammengestellt worden. Und das Ganze war sozusagen unterfüttert mit originalen Funden, die wir in der Außenstelle Rottweil haben, und zwar Originalfunden aus Waldmössingen. Wir sind in der glücklichen oder auch unglücklichen Situation, dass uns in Rottweil die Funde bald erdrücken. Es nimmt ein Maß an, was nicht mehr schön ist, aus dem ganz einfachen Grund, weil das Zentralarchiv, das zentrale Fundarchiv in Rastatt aufgrund von baulichen Problemen nichts annimmt, seit Jahren. Und es werden immer mehr Funde generiert, die landen dann bei uns und wir kriegen sie nicht los. Und deswegen konnten wir ohne Probleme schön Funde nach Waldmössingen geben für diese kleine Sonderausstellung, die immerhin trotz ganz beschränkter Öffnungszeit, ich glaube, sie war letztendlich nur an 5 Sonntagen für 3 Stunden offen, 800 Leute gesehen haben. Dasselbe haben wir dann in diesem Jahr nochmal gemacht, auch wieder eine Ausstellung zum Thema römische Ziegel. Auch da hatten wir Fundmaterial aus Rottweil zu allen Bereichen, die man mit römischen Ziegeln irgendwie darstellen und zeigen kann. Und diese Ausstellung geht jetzt noch bis Ende Oktober und ist bislang von fast 3000 Menschen besucht worden. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, eine sehr textlastige Ausstellung und viele gucken einfach nur mal rein, gehen einmal im Kreis und sind dann wieder verschwunden. Also diejenigen, die sich auch die Zeit nehmen, die Texte intensiv zu lesen, sind schon in der Minderheit. Ja, diese Bemühungen, das römische Erbe wieder etwas mehr ins Bewusstsein zu rücken. Das gipfelte dann darin, dass wir vom Landesamt Waldmössingen eben auch für die Denkmalreise der zuständigen Ministerin, Frau Nicole Razzavi, vorgeschlagen haben. Die war am 4. September in Waldmössingen. Da wurde natürlich auch anhand einer Didaktik, hier hinten im Hintergrund, das Besondere Waldmössings nochmal der Ministerin und den anderen anwesenden Gästen erklärt. Hier sehen Sie die Ministerin auf einem leider sehr unscharfen Pressefoto mit der Oberbürgermeisterin von Schramberg und dem Ortsvorsteher von Waldmössing in dieser Ziegelausstellung. Und hier oben werden originale Funde im Beisein des Präsidenten des Landesamtes für Denkmalpflege, Professor Wolf, der Ministerin präsentiert. Es ging da einfach jetzt immer zu zeigen, was man sich vorstellt an Möglichkeiten der Inwertstellung dieses Kastellgeländes, was ja eh schon eine besondere Bedeutung für Waldmössingen hat. Das hat ja eine recht hohe Attraktivität, also nicht nur für Waldmössingen, sondern auch für das Umland. Dort gibt es den Erlebnisbauernhof, dort gibt es Sportstätten, die Halfpipe, Kleinspielfeld, es gibt einen Mountainbike-Kurs, es gibt Spielplätze, es gibt Gastronomie. Und in dieses ganze Konzept soll jetzt auch das Römische noch stärker eingebunden werden. Das ist eigentlich der Plan. Wenn man heute nach Waldmössingen kommt und mal von dem Turm absieht, den man hier noch als Mauerkante des Treppenaufgangs sieht, sieht man, dass man nichts sieht von dem Kastell. Das ist also für denjenigen, der es jetzt nicht weiß, überhaupt nicht wahrnehmbar. Das Einzige, was außer dem Turm noch darauf hinweist, das ist unterhalb des Turms steht noch eine kleine Informationstafel. So, es geht aber auch anders. Und zwar zeige ich Ihnen jetzt hier das Kastell im fränkischen Ruffenhofen. Das ist im Landkreis Ansbach, östlich von Winkelsbühl. Und hier wird durch gezieltes Bepflanzen und durch Bepflanzung und gezieltes Mähen das Kastell erlebbar für den Besucher. Sie sehen hier sehr schön, da hat man also hier verschieden hoch das Gras gemäht und deutet die Kastellgräben an. Hier durch die Hecke wird die Umwehrung gezeigt. Die Bäume hier oder Büsche signalisieren die Ecktürme. Es ist manchmal komisch im Leben. Ich hatte diesen Vortrag fertig und gestern trudelt bei mir dieses Heftchen ein, der Limes. Und da ist genau dieses Ruffenhofen-Thema mit wunderschönen Fotos. Können Sie nachher auch noch mal gerne reingucken. Ich hatte jetzt nicht mehr die Zeit, die noch sozusagen in den Vortrag einzubauen. Aber da wird das Ganze noch sehr viel anschaulicher. Und sowas, wir gehen jetzt hier noch mal weiter. Das ist leider auch, da hätte ich scharfe Bilder gehabt. So ja, musste ich hier was aus dem Internet nehmen. Auch noch mal Ruffenhofen und hier jetzt in einer Phase, wo dann eben auch Innenbebauung im Kastell, also Mannschaftsbaracken etc. durch Bepflanzung angedeutet werden. Wege kann man durch Schotterung zeigen und sowas in der Art könnte man sich eben auch für Waldmössing vorstellen. Das ist eine relativ kostengünstige Lösung. Die braucht nicht viel Pflege, also dass man ständig irgendwelche Mauern wieder aufbauen muss, die im Winter durch Frost kaputt gegangen sind. Und sie würden aber die Dimensionen des Kastells, seine Ausdehnung und seine Bebauung für den Besucher dort oben auf dem Schafbühl erlebbar machen. Und das ist jetzt nochmal eine mögliche Denkmalvisualisierung, dass man hier noch ein großes Schaubild aufstellt, wo man vielleicht sieht, wie hat das Lager von innen aus gesehen, wie stellten sich die Baracken dar. Man kann dann die Wege durch Schotterung innerhalb des Kastells markieren, vielleicht eben, wie hier steht, Ecktürme als Lesesteinhaufen oder Büsche. Also da gibt es die tollsten Möglichkeiten, wie man mit geringen Mitteln dieses Areal für den Besucher anschaulicher darstellen könnte. Ja, jetzt kommen wir natürlich zu den Funden aus Waldmössingen. Und zwar hier unsere schöne Medusa. Ich habe es jetzt mal hier geschrieben, ein in Form gegossenes oder gedrücktes Meisterwerk. Meisterwerk natürlich für diese provinzialrömische Gegend, in der wir uns hier bewegen. Aber es ist schon ein außergewöhnlich schönes Stück. Ein Lesefund von einem Feld bei Waldmössingen. Und die Medusa, das ist jetzt hier unser Spitzname für dieses Köpfchen. Medusa ist ja eine Gestalt der griechischen Mythologie und Medusa war von ausnehmender Schönheit. Bis Folgendes passierte, da gab es nämlich dann einen ganz schweren Bruch in ihrem Leben. Sie wurde von dem Gott Poseidon wohl vergewaltigt, so berichtet es Ovid, und zwar in einem Tempel der Athena. Und Athena kam dazu und hat wohl die Situation falsch gedeutet oder wollte sie falsch deuten. Auf alle Fälle war sie so erzürnt, dass sie Medusa verzaubert hat und aus ihr ein hässliches Ungeheuer gezaubert hat, mit Keilerzähnen, mit Hörnern, mit heraushängender Zunge und eben mit Schlangenhaaren. Und diese Schlangenhaare glauben wir bei diesem Köpfchen erkennen zu können. Ja, diese hässliche Medusa, die war unheilabwehrend, nachher wurde sie sozusagen angesehen, weil jeder, der diese hässliche Medusa angeschaut hat, ist sofort zu Stein erstarrt. Also, wenn man irgendwo eine Medusa drauf gemacht hat, ist da eh schon mal keiner hingegangen. Hier ist es aber eher ein dekoratives Element, weil so wirklich hässlich ist dieser Kopf ja nun nicht. Wie muss man sich das Ganze vorstellen? Hier ein Vergleichsstück aus dem British Museum in London. Das war wohl eine Applik auf einem größeren Glasgefäß und diente dann sozusagen als Auflage so eines Henkels, den man ja hier oben auch im Ansatz noch sieht. Dann zwei weitere Funde aus Waldmössingen, die einzigartig in Baden-Württemberg sind. Wir kennen sowas sonst nicht aus Baden-Württemberg. Und zwar haben wir ein kleines Fluchtäfelchen aus Blei und ein Zaubertäfelchen aus Blei. Das haben zwei frühe Bewohner Waldmössings wahrscheinlich anfertigen lassen. Und zwar einmal eine gewisse Gnata, die verflucht den Dieb ihrer Fibel, also einer Gewandnadel, mit der man das Gewand zusammenstecken konnte. Und diese Gnata ist die erste namentlich bekannte Waldmössingerin. Und dann gibt es ein zweites Täfelchen, das ist ein Liebeszauber. Da bittet eine Frau, eine Göttin, eben wahrscheinlich die Venus, im griechischen Aphrodite, dass sie ihr hilft, dass ihr Geliebter sie zur Hochzeit führt. Und diese Täfelchen, die müssen Sie sich vorstellen, die sind winzig klein, die sind 3 Zentimeter, sind Bleitäfelchen, eingeritzt, fast unleserlich, aber das war auch Teil der Magie, dass es nicht jeder lesen konnte. Und diese Täfelchen hat man wohl an bestimmten Stellen deponiert, in sumpfigen Gegenden vielleicht, in den Boden gebracht und dann gehofft, dass sie Wirkung zeigen. Ich bin gerade verwundert. Nein, alles gut. Ich hatte jetzt ein anderes Bild im Kopf. Ja, Sulz am Neckar, die 3. Station, Geschichte aus dem Schrebergarten. Da geht es um dieses Grundstück hier. Von diesem Grundstück, Sie müssen sich die Situation hier nochmal verdeutlichen, einmal hier die Bahnlinie, hier geht es nach Oberndorf, hier geht es nach Sulz. Hier sind die Schrebergärten zwischen Bahnlinie und Bundesstraße, ist es, glaube ich, ja, die dann auch Richtung Sulz führt. Und da erreichte mich dann in diesem Jahr eine Mail von dem Herrn Paul Müller, der ehrenamtlich das Stadtarchiv in Sulz betreut. Und dem hatte man einen kleinen Fund überreicht. Und zwar hier ein winziges Köpfchen, Sie sehen das hier, das hat hier gerade der Herr Müller zwischen den Fingern. Und das haben die Besitzer des Schrebergartens bei der Pflege des Rhabarbers freigelegt, möglicherweise mit so einem ähnlichen Gerät wie diesem hier. Und der Herr Müller fragte mich eben, ob ich damit was anfangen könnte, wie ich das zeitlich einordnen würde. Und ich war mir eigentlich relativ sicher sofort, dass es sich um ein römisches Köpfchen, natürlich mit provinziellen Einflüssen, also Einflüssen hier aus unserer Gegend handelt, deswegen also Gallo- oder Kelto-römisches Köpfchen, habe das auch nochmal Kollegen gezeigt, die sind der gleichen Meinung und da spricht einfach auch der Habitus dieses Köpfchens dafür, mit diesen Glubschaugen, diesen doch sehr eigenartig geformten Mund, aber dann eben was ganz römisch ist, das sind diese sehr sorgfältig gelegten Locken der Frisur. Hier nochmal diverse Ansichten. Wenn man sich das jetzt anschaut, sieht man, also es scheint eher ein Reliefkopf gewesen zu sein, so wie es aussieht. Und das würde auch von der Größe ganz gut passen. Das Köpfchen selbst ist 4 cm. Die Gesamtfigur wäre dann, wenn es stehend ist, etwa 28 cm. Würde sehr schön zu einem kleinen Votivrelief vielleicht passen. Und was man hier noch sieht, das ist wahrscheinlich eine Beschädigung, die bei der Gartenarbeit dem Köpfchen noch zugefügt wurde. Das sieht so aus, als das ist eine moderne Beschädigung, wahrscheinlich mit dem Gartengerät draufgekommen unter dem Rhabarber. Eben die Familie Fink. Und hier jetzt nochmal ein Fund aus Sulz. Das ist diese bekannte Gruppe Merkur, vermutlich mit Rosmerta, auch einer einheimischen Gottheit. Dieses Stück, das ist eine größere Figurengruppe, ist in Sulz gefunden worden. Das Original ist jetzt im Stuttgarter Museum, im Museum Römerkeller in Sulz steht nur noch eine Replik. Aber wenn man sich das anschaut, dieses kleine Köpfchen und der große Kopf des Merkur, da sieht man doch schon gewisse Ähnlichkeiten, gerade was so die Augenpartie angeht, aber auch wieder die sorgfältig gelegten Löckchen hier in der Stirnpartie. Und die Sulzer haben sich jetzt sehr gefreut, denn dieses kleine Köpfchen, da haben wir gesagt, das behaltet ihr mal in Sulz. Wir haben es inventarisiert, es hat eine Raststattnummer vom Zentralen Fundarchiv, aber es ist jetzt im Römerkellermuseum und damit ist jetzt auch ein originales Skulpturenteil aus Sulz im Museum in Sulz. Der Lehrhof. Wir waren jetzt eben ganz im Norden des Landkreises, jetzt kommen wir ganz in den Süden des Landkreises. Und zwar in dem Bereich Rottweil, Hausen auf Rottweil und dann geht es hier runter zum Lehrhof auf einer Terrasse oberhalb der Eschach. Da waren vor drei Jahren wieder unsere ehrenamtlich Beauftragten Bernd und Clara Pieper unterwegs und haben eine Feldbegehung gemacht. Und wir hatten morgens noch zusammen in Rottweil im Büro gesessen und ich habe gesagt, hört mir doch mal auf mit euren Funden aus Waldmössingen, aus Spaß und vom Brandsteig, aus Spaß. Gesagt, das wissen wir, dass da die Römer waren, bringt doch mal was Neues. 3 Stunden später ging's Telefon, sie hätten eine neue Fundstelle und zwar am Lehrhof. Sie hätten säckeweise römische Keramik aufgelesen. Kannten wir bislang nicht, neue Siedlungsstelle im Römischen, toll haben wir gedacht. Die Überraschung, die war noch viel größer, als man sich dann das Fundmaterial angeguckt hat, denn das war ganz frühes Fundmaterial, also frühes römisches Fundmaterial, noch in Teilen erstes Jahrhundert nach. Und wir haben gedacht, na, noch besser, das ist die älteste Siedlungsstelle, die wir bislang im weiteren Umfeld von Rottweil kennen, hervorragend. Zu früh gefreut. Es stellte sich nämlich nachher heraus, im Gespräch mit dem Landwirt, der diese Flächen bewirtschaftet, dass das alles aufgefüllt ist. Und zwar hatte das sein Vater vor, er wusste es nicht mehr genau, 30, 35, 40 Jahren, mit Abraum aus der Rottweiler Mittelstadt aufgefüllt, also da in der Nähe vom Römerbad, und hat also sozusagen das ganze Fundmaterial mit wahrscheinlich auf den Hänger vom Bulldog gepackt, hat es zum Leerauf gekarrt und da wieder ausgekippt. Wir haben also hier eine sekundäre Fundstelle, das ist verlagertes Fundmaterial, also nichts mit der bislang ältesten bekannten römischen Siedlungsstelle im weiteren Umkreis von Rottweil. Aber was fand sich dann noch am Leerhof? Und zwar fand sich dort ein paläolithischer Schaber, also wir sind jetzt in der Altsteinzeit. Und zwar bewegen wir uns hier jetzt in einem Zeitraum, ich habe es ja auch hingeschrieben, Zeit 200.000 vor bis 50.000 vor Christus, wieder ein Lesefund der Piepers. Ein Schaber, ich bin jetzt nicht der Ur- und Vorgeschichtler, ich würde mal sagen aus Hornstein, etwa 6 cm lang. Die zeitliche Ansprache ist deshalb dieses Zeitfenster so groß, weil diese Schaber keine typologische Entwicklung durchgemacht haben. Die kann man nicht aus sich heraus datieren. Man kann nur sagen, sie gehören da irgendwie hin, aber eine genauere Datierung, die ist nicht möglich. Die wäre nur möglich, wenn so ein Stück mit Sachen gefunden wird, vergesellschaftet, die man genauer datieren kann. Dann könnte man auch so ein Stück genauer datieren. Aber nichtsdestotrotz, es ist bislang der älteste anthropogene, also von Menschen gemachte Gegenstand, den wir im Landkreis kennen. So, kommt der jetzt vom Leerhof oder haben Sie den auch aus Rottweil angekarrt? Das können wir nicht entscheiden. Es gibt aber ein kleines Argument, das dafür spricht, dass es möglicherweise einem Paläolithiker am Leerhof aus der Tasche gefallen ist. Denn nur 1250 Meter südlich des Leerhofs hat man hier an der Straße von Deislingen nach Niedereschach, da oben, hat man Tierknochen gefunden bei Straßenarbeiten. Und dies hat ein aufmerksamer Bürger, hat die gesehen und hat sie erstmal aufgesammelt und hat sie dann beim Amt eingeliefert. Und dann zeigte sich, das sind hauptsächlich angeglühte Mammutknochen, es sind Rentierknochen und es waren noch Knochen von Wildpferden dabei. Und das ließ sich ziemlich sicher sagen, dass wir mit diesen Knochen einen paläolithischen Rastplatz, also wo paläolithische Jäger gerastet haben, erfasst hat, also so eine Art Grillplatz, wo sie dann eine Mahlzeit eingenommen haben, und ist eben ein Beleg dafür, dass im Paläolithikum in der Gegend Menschen auf der Jagd unterwegs waren, und warum soll denen nicht da oben am Leerhof auch ein Gegenstand verloren gegangen sein? Aber das ist Spekulation. Ja. Eichhalden-Röthenberg, das ist jetzt unser nächstes Ziel. Die Röthenberger Fraktion kennt das natürlich in- und auswendig. Römerzeitlicher Tempelbezirk und mesolithische Freilandstation. Damit wir gleich die Terminologie klären, mesolithisch, also das Mesolithikum, die mittlere Steinzeit, das ist in der Menschheitsgeschichte nur ein extrem kurzer Zeitraum zwischen dem Altpaläolithikum und dem Neolithikum. Etwa in der Zeit, das variiert, je nachdem, wo man jetzt sich in Europa bewegt. Ich sage jetzt mal etwa zwischen 12.000 und von mir aus 6.000 vor, andere sagen von 10 bis 6 oder, aber es sind wirklich nur ein paar tausend Jahre, dieses Mesolithikum. Und diese deutliche Unterscheidung also Paläolithikum, Mesolithikum, Neolithikum ist darin begründet, dass sich diese drei Phasen grundsätzlich voneinander unterscheiden. Die Paläolithiker, das waren eigentlich Großwildjäger, die also auf Mammutjagd gegangen sind. Dann war das Ende der letzten Kaltzeit. Damit gab es auch einen großen Wechsel der Faunen. Also es kamen plötzlich andere Tiere. Der Wald hat sich verändert, wurde wohl viel, viel urwaldmäßiger, dichter. Die Menschen mussten ihre Jagdgewohnheiten umstellen, weil andere Tiere jetzt plötzlich im Wald unterwegs waren. Sie waren jetzt im Mesolithikum wohl halbnomadisch und mit dem Neolithikum, das ist ja bekannt, diese sogenannte neolithische Revolution, sind die Menschen ja dann letztendlich sesshaft geworden und waren nicht mehr Jäger und Sammler, sondern eben als Bauern unterwegs. Gut, fangen wir aber erstmal mit den Römern an. Hier nochmal ein kurzer Blick auf diese kleine Stelle mit den zwei originalen Säulen vom Brandsteig, sozusagen der Kopie des Weihsteins an Diana Abnoba und der freien Nachbildung des Merkurreliefs. Ich habe vorhin schon gesagt, im kurzen persönlichen Gespräch, hier wäre auch mal das Amt wieder in der Pflicht, diese Tafel zu erneuern, weil dass es sich um eine römische Straßenstation handelt, wie da erklärt wird, das ist nun mit Sicherheit nicht mehr ganz richtig. Es ist mit Sicherheit ein weitläufiger Tempelbezirk, dem natürlich auch garantiert die Möglichkeit angeschlossen war, dort nach dem Aufstieg aus dem Kinzigtal zu rasten. Aber diese Erklärung da, das müsste man mal austauschen. Und hier haben Sie jetzt einen Übersichtsplan über die Geophysik, die am Brandsteig durchgeführt wurde. Und da sehen Sie hier sehr schön den umfriedeten Bezirk, also den heiligen Bezirk mit diversen Tempeln darin. Hier diese ganz typische Form, die zwei ineinander geschriebenen Quadrate. Das handelt sich dabei um einen sogenannten gallorömischen Umgangstempel. Das heißt, Sie haben einen Kernbau. Sie werden da gleich auch noch eine Rekonstruktion sehen, einen höheren Kernbau und dann eine Portikus, die diesen Kernbau umschließt, die nach außen hin Säulen zeigt, die auf einer Mauer sitzen und diesen Säulen und einem Gesims liegt dann ein Dach auf. Wie gesagt, Sie sehen gleich noch ein Bild. Und man hat im Umfeld eben dieses heiligen Bezirks dann weitere Prospektionen vorgenommen, wo sich diverse wohl römerzeitliche Strukturen auch noch ablesen lassen. Hier gab es wohl ein ganz starkes Signal bei R5 und das ist ganz lustig, bei Feldbegehungen sind auch gerade in diesem Bereich massive Funde gemacht worden, Oberflächenfunde, da scheint also doch noch einiges im Boden zu sein. Hier jetzt nochmal ein Luftbild, genau dieser Stelle, hier mit dem Tempel A, da sind wir gerade. Das zeichnet sich also hier, je nachdem wie das Wetter ist, als Bewuchsmerkmal sehr schön ab. Sie sehen hier wieder das Innere, den inneren Bau und dann den umgebenden Bau, der hier auch zu sehen ist. Und was Sie auch sehr schön sehen, das ist die Umfassungsmauer des Tempelbezirks. Und leider hier zu sehen, das ist ja diese Straße, die, ich weiß gar nicht mehr wann, vor 15 Jahren so als Bypass um den Brandsteighof gebaut wurde. Da sieht man jetzt sehr schön, dass diese Straße in die Umfassungsmauer des Heiligen Bezirks einschneidet. Und wir wissen alle, wie eine moderne Straße heute gebaut wird. Die braucht einen gewissen Unterbau, die braucht Tragschichten. Und wir wissen auch durch die geophysikalische Prospektion, auf welchen Höhen die archäologischen Befunde kommen. Also man kann sicher sein, dass bei diesem Bodeneingriff die Umfassungsmauer erfasst wurde und das hätten wir natürlich gerne dokumentiert, einfach mal reingeguckt, auch vielleicht Fundmaterial geborgen. Aber dieser Straßenbau ist uns nicht gemeldet worden. Und dann kann man sagen, ja, warum denn das nicht? Und das habe ich auch dann dem damaligen Bürgermeister gefragt. Und er hat gesagt, ja, weil ihr als Landesamt vergessen habt, den Brandsteig als Denkmal einzutragen. Und genau das ist passiert. Man hat also den Brandsteig, der seit damals schon über 100 Jahren bekannt war, bei uns am Landesamt vergessen, als Denkmal einzutragen. Und damit bestand auch gar keine Verpflichtung, jetzt diese Baumaßnahme zu melden. Das war also ein, naja, war natürlich auch so ein bisschen Schlitzohrigkeit, ist nicht zu tun. Er wusste natürlich schon, was passiert, aber es war eigentlich erstmal unser Fehler. Ganz einfach, schlicht und ergreifend Fehler vom Amt. Ja, so, geophysikalische Prospektion. In naher Zukunft ist geplant, hier auf dieser Wiese die mal geophysikalisch zu untersuchen, also wieder die Firma Terrana, die wir auch sonst immer da gerne beauftragen, die auch hervorragend arbeitet, mal über diese Wiese zu schicken. Warum? Wir sind jetzt hier einfach nur etwas westlich, hier sieht man ja noch vom Nägeleplan dieses etwas kuriose Gebäude eingetragen, nur etwas westlich der Anlage. Hier etwa hat man das Merkurrelief gefunden am Weg, der auch gleichzeitig Grenze ist zwischen Rötenberg und Schenkenzell. Und was noch hinzukommt auf dem Nägele-Plan, Eugen Nägele hat Ende des vorletzten Jahrhunderts, war der am Brandsteig tätig und hat eigentlich den bislang vollständigsten Plan des Brandsteigs, jetzt mal abgesehen von der geophysikalischen Untersuchung, vorgelegt. Und der hat hier in dem Bereich, das ist jetzt leider kaum zu lesen, eingetragen römische Mauerreste. Und der Sache wollen wir natürlich dann nochmal auf die Spur gehen, ob da wirklich noch was im Boden ist. Wahrscheinlich schon. So, nur dass Sie mal eine Vorstellung haben, das ist keramisches Fundmaterial vom Brandsteig einer einzigen Feldbegehung, die das Ehepaar Pieper gemacht hat. Ich sag mal, das lesen die in 2 Stunden auf. Das soll Sie jetzt nicht animieren, auch alle am Brandsteig rumzurennen. Es ist übrigens auch verboten für Nichtbeauftragte. Ein Zufallsfund dürfen Sie aufheben und dann gerne bei uns abgeben, aber das gezielte Suchen ist verboten. Und es sind ja keine Wertgegenstände, die da zu finden sind. Da geht es einfach, man muss ehrlich sagen, für uns ist dieses Fundmaterial dann auch irgendwann uninteressant, weil es deckt eine Zeitspanne von 200 Jahren ab, das wissen wir. Eigentlich brauchen wir jetzt eher Highlights. Warum wir es trotzdem auflesen, ist ganz einfach so, dass es vom Acker weg ist und nicht, wie zum Beispiel am Lehrhof, irgendwohin wieder verlagert wird. Dann nimmt es einer, steckt es in die Tasche und sagt, was soll ich mit dem blöden Scherben, schmeißt es auf den nächsten Acker. Also lieber die Sachen ablesen, damit diese Stücke sozusagen vom Markt sind. Es ist jetzt noch ein zweiter ehrenamtlich Beauftragter am Brandsteig unterwegs. Die Piepers, die haben sich so eher aufs Römische spezialisiert. Der Kollege Lehmkuhl, den ich da unten erwähne, der kommt aus dem Stuttgarter Raum. Und das ist eigentlich jemand, der sich eher für das Mesolithikum interessiert. Er ist also hingegangen, wollte mal das Mesolithikum am Brandsteig suchen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil der ehemalige ehrenamtliche Beauftragte des Landkreises Rottweil, der Herr Alfred Danner aus Oberndorf, der hat mal vor vielen, vielen Jahren am Brandsteig einen Mikrolithen, also ein ganz typisches Leitfossil des Mesolithikums, ich zeige es Ihnen nachher auch, aufgelesen. Und das war lange Jahre der älteste bislang bekannte Fund im Landkreis, bis jetzt eben dieser Schaber rausgekommen ist. Und der Herr Lehmkuhl, der wollte also mal schauen, gibt es da wirklich nur den einen Mikrolithen am Brandsteig oder gibt es da noch mehr? Aber wie das so ist, wenn man immer mit gesenktem Haupt nach unten über ein Feld läuft, findet man auch Sachen, die man vielleicht so erstmal gar nicht finden wollte, wie zum Beispiel diese wunderschöne römische Gemme. Das ist ein Ringstein, den müssen Sie sich 1,4 cm groß vorstellen. Der war natürlich gefasst und den hat eine Person am Brandsteig verloren. Und wir fragen uns eben, wer ist hier dargestellt? Der Herr Lehmkuhl hat gesagt, er ist für Ceres, also die Göttin der Fruchtbarkeit und des Ackerbaus, weil diese Figur würde hier ja ganz eindeutig Ähren in der Hand halten. Ich habe gesagt, ja, aber die hat doch Flügel, also so sehe ich das zumindest, und habe gesagt, also dann kann es eigentlich nur Victoria sein, die einen völlig missratenen Kranz irgendwie in der Hand hält. Aber dagegen spricht natürlich dieser Helm, weil Darstellung von Ceres Helm passt gar nicht. Das kann man eigentlich ausschließen. Victoria mit Helm gibt es, aber ist enorm selten. Allerdings kann man sich jetzt da vorstellen, wir sind hier am Brandsteig im Umfeld eben des Kastellwald Mössings, dass es doch da so eine Beziehung gibt, dass man gesagt hat, also eine behelmte Victoria hat vielleicht in Soldatenkreisen schon eine Rolle gespielt, ist ja auch die Siegesgöttin, und warum sollte man denn nicht einen Helm geben? Also ich plädiere hier, dass dieser Ringstein eine Victoria zeigt. Und hier das Ganze nochmal noch ein bisschen vergrößert. Wenn jetzt einer eine Idee hat, was das dahinter außer Flügeln sein könnte, bitte gerne nach dem Vortrag Vorschläge. Bei dem Stein handelt es sich um ein Karneol. Und wir gehen jetzt hier weiter. Noch ein paar andere Funde vom Herrn Lehmkuhl, römischer Beifang, Fragment einer Melonenperle oder hier eine Münze mit dem Porträtkopf eines römischen Kaisers, den ich noch nicht bestimmt habe, oder hier eine halbe Münze, Hackgeld. In Zeiten des Kleingeldmangels haben die Römer die Sache eigentlich ganz praktisch angegangen. Sie haben einfach ein größeres Nominal genommen, das haben sie in der Mitte zerhackt und haben gesagt, so, jetzt haben wir halt zwei Stücke Kleingeld. Also sprich, 1 Euro zerhacken und 2 50-Cent-Münzen plötzlich haben. Das war der Weg, wie sie es gemacht haben. Und das sieht man jetzt hier, also möglichst mittig getrennt. Ursprünglich bedeutete Hackgeld natürlich etwas anderes. Hackgeld war eigentlich von einem Metallbarren abgeschlagenes Metall, was man als Hackgeld bezeichnete. Aber in der Numismatik gilt jetzt auch dieses Wort. Hackgeld ist Terminus in der römischen Numismatik für solche Stücke. So, jetzt kommen wir also zu dem Kerngeschäft vom Herrn Lehmkuhl, nämlich zu seinen Mikrolithen. Das sind kleine Steinchen, Mikros, griechisch klein, Lithos, der Stein, also kleine Steine, und die sind ganz typisch für das Mesolithikum. Es sind in der Regel alles Pfeilspitzen. Sie müssen sich jetzt alle so zwischen 1,5 und 3 Zentimetern vorstellen. Es sind kleine Pfeilspitzen, die man zur Bewehrung von Pfeilen genommen hat, also nicht nur an der Spitze, sondern auch zum Teil seitlich. Und es gibt verschiedene Erklärungen, warum man gerade im Mesolithikum diese Mikrolithe hergestellt hat, die es eigentlich davor nicht gibt und danach auch nicht gibt. Also nur in dieser kurzen Zeitspanne. Eine Sache ist die, Telefon, dass wohl dadurch, dass der Wald immer dichter wurde, es auch für die steinzeitlichen Jäger immer schwieriger wurde, an den Rohstoff überhaupt ranzukommen, um Steinwerkzeuge herzustellen, dass man also diese Mikrolithe herstellte, um Material einzusparen. Andere Erklärung eben auch die, dass man jetzt ganz andere Tiere bejagte, also nicht mehr die großen, schweren Steinwerkzeuge oder Spitzen brauchte, sondern kleinere. Und da habe ich mich letztens noch mit Fachleuten unterhalten, die eben meinten, ja, also das bin ich eben in dem Fall nicht, dass diese Mikrolithen oder die Pfeile mit Mikrolithen auch vorrangig für die Vogeljagd eingesetzt wurden. So, der Herr Lehmkuhl, der hat jetzt diverse Mikrolithen am Brandsteig gefunden und Sie sehen es ja oben, aus ca. 650 aufgelesenen Silices, also Feuersteinen, Hornsteinen, wir nehmen jetzt mal das ganze Programm, er hat auch Karneole, also auch ortsfremdes Material da oben ohne Ende aufgelesen. Es deutet also viel darauf hin, dass im Mesolithikum Menschen länger sich am Brandsteig auch aufgehalten haben und dort auch Steinwerkzeuge mit mitgebrachten oder geholtem oder geliefertem Material hergestellt haben, in einer sogenannten Freilandstation, dass sie also temporär eine gewisse Zeit sich häuslich am Brandsteig eingerichtet haben und dort gelebt haben. Das bedeutet eben auch, dass dieser Platz nicht erst seit römischer Zeit, sondern möglicherweise schon 10.000 Jahre früher temporär besiedelt war. Hier sieht man nochmal sehr schön, wie klein diese Mikrolithen sind. Und wir kommen jetzt hier mal nach Röthenberg selbst. Für die Ortsfremden, das ist hier eine römische Säule, die ursprünglich vor dem Haus Kohler in Röthenberg stand. Dort entsteht jetzt gerade ein Neubau, der fast fertig ist. Und ich glaube, die Idee hatten beide, die Gemeinde, aber auch das Landesamt, dass wenn dieser Neubau realisiert wird, das alte Haus Kohler abgerissen wird, dass man sich um diese Säule kümmern muss, dass sie nicht irgendwo plötzlich auf einem Bauschuttcontainer liegt und verschwunden ist. Das ist aber nicht passiert. Die Säule wurde von der Gemeinde sichergestellt und in Absprache natürlich mit den Grundstücksbesitzern und wurde dann erstmal zum Bauhof in Röthenberg transferiert. Da konnte ich sie mal aufnehmen, anschauen. War jetzt überhaupt die erste Säule vom Brandsteig, die ich und wahrscheinlich die meisten auch anderen gesehen haben, die jetzt nicht in der Erde steckte. Man hätte sich natürlich gewünscht, dass sie nicht gebrochen ist, dass sie vollständig ist, aber der Wunsch ist jetzt hier leider nicht in Erfüllung gegangen. Nochmal eine andere Ansicht mit diesen Abarbeitungen. Ja, und so sollte die jetzt aber auch nicht die ganze Zeit liegen bleiben, sondern die sollte jetzt auch schon wieder in irgendeine Funktion kommen. Und da kommen jetzt noch zwei andere Kandidaten ins Spiel. Und zwar sind das zwei Kapitelle, die momentan noch im Waffen- und Heimatmuseum der Stadt Oberndorf am Neckar stehen. Die sind mal vor Jahren, sie standen eigentlich ewig an und ich glaube ganz früh auch mal in der Kirche, es war ja glaube ich auch mal ein Taufstein, ne, diese beiden Stücke zusammen, und sind dann in einer etwas unglücklichen Aktion vom Landesamt für Denkmalpflege von Röthenberg abgeholt worden und nach Oberndorf gebracht worden, weil es hieß, naja, da außerhalb der Kirche sind sie nicht richtig geschützt und weiß der Kuckuck was. Ich kann Ihnen jetzt sagen, die kommen nächste Woche, glaube ich, wieder zurück nach Röthenberg, die beiden Kapitelle. Und sie sind eben auch wichtig, weil sie dienen ja dazu, diese Säule, die man jetzt vom Haus Kohler geholt hat, zu rekonstruieren. Da oben ist jetzt so ein Kapitell, wie ist jetzt noch in Oberndorf draufgesetzt. Das ist hier dieses Säulenfragment, was Sie auf dem Bauhof gesehen haben. Und diese Säule, die müssen Sie sich halt vorstellen, auf so einem gallo-römischen Umgangstempel hier auf der Mauer, hat ebenso hier zahlreiche Säulen gestanden und haben dieses Dach der Portikus, die diesen Kernbau umgibt, gestützt. Wenn Sie sich jetzt klar machen, dass diese Säule etwa mit Kapitell und mit Basis eine Höhe von ca. 2,50 Meter hat, dann ist auch sehr schnell klar, nehmen Sie hier nochmal einen Meter dazu und für das Dach auch nochmal einen guten Meter, dann sind wir bei 4,50 Meter. Den Kernbau, Sie haben also am Brandsteig mit Architekturen von einer Höhe bis zu 8 Metern ohne Probleme zu rechnen. Also das war in Teilen schon nicht wirklich monumental, aber sicherlich schon ganz eindrücklich. Ja, die Basis hier, auch die ist natürlich nicht frei erfunden, sondern die gibt es nur auf einem schlechten Foto. Die ist unterhalb des Brandsteigs im Herrenwald gefunden worden, beim Waldbrunner Hof. Die haben wir halt jetzt genommen, um sie sozusagen unten an die Säule vom Haus Kohler als Basis dran zu basteln. Hier ist die Fundmeldung von 1941, wo das Stück heute ist, ist unbekannt. Ja, Ziel der ganzen Aktion war ja, mit den Stücken vom Brandsteig so eine Art Infopoint zu machen, oder Informationspunkt zu machen über die römische Geschichte Röthenbergs. Und das steht jetzt erstmal noch, das wird sich möglicherweise ändern, steht jetzt die Säule hier in der Ortsverwaltung in Eichhallen. Hier steht unsere Informationstafel, die wir vom Landesamt für Denkmalpflege gemacht haben. Und hier steht der Gipsabguss des Merkurreliefs, was am Brandsteig gefunden wurde. Die Säule war auch schon eine von drei Repräsentanten der Gemeinde Eichhallen-Röthenberg bei dieser großen Ausstellung im Wasserschloss Glatt. 21 mal 3, also wo sich alle 21 Gemeinden des Landkreises vorgestellt haben, anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Gebietsreform. Und geplant ist halt für die Zukunft, dass dieser Infopunkt noch ausgebaut wird, eben mit diesen beiden Kapitellen aus Oberndorf. Und das ist nur mal als Anregung zu verstehen, jetzt ist mir nur in den Sinn gekommen, man könnte doch auch mal mit dem Besitzer des Almentwalds am Brandsteig sprechen, ob man nicht dieses Stück, was immer noch im Wald rumliegt, auch mal vielleicht auch als Dauerleihgabe mit zu diesen, in diesen Informationspunkt integriert, es mal ordentlich reinigt. Es ist also die profilierte Basis eines Altarsteins oder auch vielleicht möglicherweise eines Inschriftensteins. Auf alle Fälle ein Stück, was da draußen über die Jahre sicherlich auch nicht besser wird. Und im Wald interessiert es ihn, glaube ich, dann auch nicht so wirklich. Also wäre eine Möglichkeit, einfach mal. Ist ja kein Zwang, der Besitz bleibt auch immer beim Eigentümer, ist halt Altfund, geht also auch nicht im Besitz des Landes oder der Gemeinde über, aber man könnte es vielleicht da ganz schön integrieren. So, kommen wir jetzt nach Are Flaviae, nach Rottweil. Are Flaviae und Rotuvilla, also das mittelalterliche Rottweil, der mittelalterliche Name Rotuvilla, das ist die Rote Villa. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Mittelalterleute sich über die vielen Ziegel gewundert haben, die da überall in Rottweil rumliegen. Are Flaviae heißt nichts anderes als die flavischen Altäre. Die Flavier waren ja ein Herrscherhaus, Kaiserhaus des ersten Jahrhunderts nach Christus und wurden natürlich, wie eigentlich alle römischen Kaiser, gab es auch einen Kaiserkult und ließen sich als Götter verehren und hatten dementsprechend auch Altäre. Wo die in Rottweil standen, diese Altäre, das ist bis heute unbekannt. Jetzt darf ich mal kurz einen bitten, mir hier ein Schlückchen Wasser reinzugießen. Also, römische Zivilsiedlung, römische Stadt und hochmittelalterlicher Königshof. Ich komme jetzt erstmal, bevor ich dann noch auf zwei Grabungen mit Ihnen gehe, zu zwei Großprojekten, die wir in der letzten Zeit in unserer Dienststelle, Dankeschön, in unserer Dienststelle in Rottweil machen. Und zwar arbeiten wir an einem neuen Stadtplan zum römischen und mittelalterlichen Rottweil. Und zwar ein Update nach bald 20 Jahren. Es gab 2004 eine Druckversion eines römischen und mittelalterlichen Stadtplans, aber das ist natürlich mittlerweile völlig aus der Zeit gefallen. Wir wollen das jetzt digital anbieten und auch für jeden nutzbar machen, dass man also im Netz sich diesen Stadtplan aufrufen kann. Und man hat dann wirklich sämtliche Grabungen von Beginn der Grabungstätigkeit in Rottweil, und das geht zurück eigentlich bis 1780 etwa, haben wir probiert, in diesen Stadtplan zu integrieren, wenn wir wirklich habhafte Informationen hatten. Und dieses Tool bietet dann auch die Möglichkeit, sämtliche Ebenen ein- und auszublenden. Sie können dann sagen, ich möchte nur römische Holzarchitektur sehen oder ich möchte die gesamte Architektur römisch sehen, Holz- und Steinbauten. Ich möchte nur Mittelalter sehen, ich möchte die historische Flurkarte hinterlegt haben. Da gibt es also alle möglichen Ebenen, die man miteinander verbinden kann. Und ist, glaube ich, für denjenigen, der sich für die Geschichte Rottweils interessiert, ein wirklich sehr nützliches Hilfsmittel. Gerade vor dem Hintergrund, weil jeder Vorgang, der dort eingetragen ist, hat auch eine Vorgangsnummer. Und diese Vorgänge wollen wir auch noch in einer Liste, die ist im Prinzip schon fertig, mit dazugeben, wo man sich dann also informieren kann, aha, dieser Vorgang, dann gibt es erste Informationen zu Funden und es gibt noch Literaturhinweise dazu. Also man kann sich also dann digital vor dem Rechner eigentlich sehr gut in Rottweil dann orientieren und sich mit der Geschichte dieses doch wirklich sehr wichtigen Ortes hier in unserer Region mit der römischen Geschichte auseinandersetzen. Ein zweites, woran wir gearbeitet haben in den letzten Jahren, das ist eine Visualisierung des römischen Rottweils in 3D. Das ist jetzt schon mal analog an recht entlegener Stelle veröffentlicht worden, soll aber auch, und auch nur das ist sinnvoll, digital nutzbar gemacht werden, dass man eben am Rechner ins römische Rottweil eintauchen kann, noch wirklich ganz detailreich. Was Sie jetzt auf diesen Abbildungen nicht sehen, ist das da dargestellt. Also Sie können sich dann Marktstände angucken, Sie können die Werkstätten aufsuchen, wo die Handwerker gearbeitet haben. Und wir haben hier jetzt ein Bild, wo sich die Region eigentlich, wo die Landnahme erst beginnt. Das ist eines das früheste Lager eigentlich auf dem Höhenrücken von Hochmauren zwischen Neckar und Prim. Hier noch eine ganz kleine Siedlung des Lagertrosses. Und Sie sehen hier, es werden die ersten Straßen überhaupt angelegt. Also vom Lager aus hat man dann versucht, eben die Region aufzusiedeln. Worauf ich Sie hinweisen möchte, schauen Sie sich mal um, das Lager, ja klar, man hat hier ein bisschen Holz gebraucht, aber drumherum ist eigentlich noch Wald, Urwald. Zweite Phase, jetzt sehen Sie dort oben, eben auf dem sogenannten Nikolausfeld, also auf der anderen Seite des Neckars, das große Legionslager in Holzbauweise. Hier unten ist das kleine Reiterlager, wieder zwischen Neckar und Prim, und die Zivilsiedlung entwickelt sich schon. Hier Kapitolsbereich, hier dann so die ersten Tempelchen, und wir haben hier verschiedene Bestattungsplätze. Einmal hier das große Gräberfeld für die Zivilbevölkerung und hier hinten raus gab es noch einen kleineren Militärfriedhof. Der Wald hat sich schon etwas gelichtet, wie man sieht, und jetzt kommen wir hier zur dritten Phase. Das ist die Zivilsiedlung, das Municipium Are Flaviae in voller Blüte im 2. Jahrhundert. Das oben Legionslager und das nachfolgende Kohortenlager, was ja in Stein ausgebaut war, ist jetzt Ruine geworden, diente vielleicht als Lager, als Platz für den Steinraub. Und die Zivilstadt hat sich hier unten wunderbar entwickelt, mit Theater, mit einem großen Platz hier am Kapitol. Da könnten wir uns vorstellen, dass hier, wo ich jetzt bin, vielleicht die flavischen Altäre standen. Da müssten sie eigentlich irgendwie in diesem Kontext zu lokalisieren sein. Und wenn man das dann irgendwann mal am Rechner nutzt, dann kann man hier in die einzelnen Handwerksbetriebe hineingehen. Natürlich diese eisenverarbeitenden Betriebe, Sachen, die Brennöfen brauchten, immer am Rand der Städte, damit also die Gefahr eines Brandes minimiert wurde. die herrschaftlicheren Häuser im Zentrum. Wir haben eine Basilika, wir haben Bäder. Es ist eigentlich alles da, was man sich unter römischem Leben vorstellte. Was immer weniger wird, die Bäume. Und das ist auch ganz klar, also wir vermuten eigentlich, wenn man früher sozusagen an den Rand einer römischen Stadt gekommen ist und ins Land geschaut hat, dass man da keinen Baum mehr gesehen hat. Vielleicht noch ein paar Sträucher, ein paar Büsche. Man muss sich vorstellen, für eine römische Thermenanlage, die musste Tag und Nacht beheizt werden. Und in Rottweil gab es eben nicht nur eine. Sie mussten mit Holz kochen, sie brauchten Holzkohle, also es wurde geköhlert, es mussten die Brennöfen, egal ob es jetzt Keramiköfen oder Öfen im Metallverarbeitenden betrieben waren, die wurden mit Holz betrieben. Also der Holzverbrauch, Baumaterial, Holzbauten, der war enorm hoch und sicherlich ein großes, großes Thema in römischer Zeit. So. Ja, nochmal ein kurzer Blick drauf. Wir haben jetzt eben auf das römische Rottweil geguckt. Rottweil hat aber auch im Hoch- und Spätmittelalter eine große Rolle gespielt. Nochmal die Aufteilung. Wir waren jetzt eben mit dem Legionslager in diesem Bereich hier unterwegs, der jetzt Teilbereich der mittelalterlichen Mittelstadt wird. Dann haben wir jenseits des Neckars um die älteste Kirche Rottweils, um die Pelagiuskirche, den Stadtteil Altstadt. Und wir haben dann, was eigentlich jeder, der heute nach Rottweil kommt, eigentlich für die Altstadt hält, die Gründungsstadt oder die Planstadt, die heutige Innenstadt von Rottweil. Die größte mittelalterliche Siedlung war die Mittelstadt und diese Siedlung, die wurde mehr oder weniger vollständig irgendwann zum Ende des 13. Jahrhunderts aufgegeben und dann gab es offenbar einen, genau weiß man es bis heute nicht, gab es offenbar einen geordneten Umzug in die Gründungsstadt. Wieso, weshalb, warum, ist nicht ganz klar. Aber zu Zeiten, als die Mittelstadt existierte hier, gab es gleichzeitig auf der anderen Seite des Neckars auch nochmal ein anderes mittelalterliches Siedlungszentrum. Diese Zweiteilung mag begründet sein darin, dass es verschiedene Herrschaften gab, links und rechts des Neckars. So, wir kommen jetzt zu einer Grabung, die von einer Grabungsfirma, der Firma ArchäoBW, durchgeführt wurde, und zwar im Bereich des Legionslagers. 4000 Quadratmeter Grabungsfläche, das ist innerhalb des Legionslagers eine recht große Fläche für uns Archäologen, aber im Lager, im gesamten Lager ist das jetzt gar nicht so eine große Fläche. Sie sehen auch gleich, wo wir hier sind. Wir sind direkt in unmittelbarer Nähe des Badegebäudes, was man ja hier an der Königstraße, das ist die Hölderstraße, die Ecke Königstraße, Hölderstraße, ja auch noch besichtigen kann. Und hier eben in diesem Bereich wurde im letzten Jahr eifrig gegraben, und zwar fast auf den Tag genau ein Jahr. Hier nochmal ein paar Impressionen. Sie sehen da hinten schon steinere Strukturen, das sind aber mittelalterliche Strukturen. Hier sehen Sie römische Strukturen. Und was Sie auch sehen, es gab da schon recht große Probleme, auch mit dem Abraum, mit der ganzen Logistik. Das heißt, wir haben es nie geschafft, dass wir mal wirklich sozusagen die Fläche freigelegt hatten und dann ein schönes Übersichtsfoto hatten. Gibt es einfach nicht. Es gibt nachher nur eine zeichnerische Umsetzung der Befunde. Deswegen ist es auch jetzt gar nicht so spannend, immer diese recht kleinteiligen Flächen in Fotos zu zeigen. Was ist bei der ganzen Geschichte rausgekommen? Das ist hier die Grabungsfläche der Firmengrabung, die Sie eben in dem Drohnenbild gesehen haben. Etwa zeitgleich haben wir von Amtsseite die Sanierung der Lindenstraße begleitet, die parallel zu der Hölderstraße, die ja hier läuft, verläuft, oben im Nikolausfeld in Rottweil. Ja, bei der Grabung der Firma ist eigentlich das Hauptergebnis, dass man den Lagerplatz der ersten Kohorte, einer Eliteeinheit jeder Legion, wohl erfasst hat. Woran macht man das fest? Die erste Kohorte, die lagerte natürlich in unmittelbarer Nähe zum Stabsgebäude und man kann das schön festmachen an doch sehr eigenwilligen Baustrukturen, die eben den anderen Soldaten in ihren Unterkünften so noch nicht zuteil wurden, gerade in dieser frühen Zeit. Hier zum Beispiel sind die Stuben dreigeteilt. Ja? Man konnte hier durch einen separaten Gang in den Aufenthaltsraum gehen und hatte hier den Schlafraum und im Ganzen ist diese Portikus vorgelagert. Hier sehen Sie schon, hier ist eine Zweiteilung. Es gab da also schon wohl für die Angehörigen der ersten Kohorte einen etwas größeren Luxus. Es gab auch noch Sonderbauten, die man sonst bei den Kasernen nicht hat, was alles sehr auffällig ist. Es gab also offenbar für die Elite-Soldaten mehr Platz, mehr Komfort und natürlich eben die bevorzugte Lage direkt bei der Principia. Was man noch zeigen kann, ist immer, wie schön sich das doch ergänzt, wenn man gleichzeitig gräbt. Hier zum Beispiel wird sehr schön deutlich in unserer Grabung diesen schräg laufenden Graben erfasst. Alles gut gemessen, die andere Grabung hat ihn auch wieder erwischt. Und wir haben auch diese Baustrukturen eigentlich immer wieder, wenn auch in schlechterer Erhaltung, konnten wir hier hinten sozusagen belegen, auch zum Teil eben mit den hinteren Abschlüssen der Kasernen. Ja, hier nochmal mittelalterliche Befunde und so eine Impression von der Grabung, mittelalterliche Steinbauten, das sind die Gebäude, die Sie hier sehen. Und worauf ich jetzt schon mal hinweisen will, das ist diese große Störung, die wird nachher noch eine Rolle spielen. Und hier ganz typisch für die mittelalterliche Bebauung, diese tiefen Schachtgruben, die immer reihenartig angeordnet sind, Schachtgruben, also Zisternen, Brunnen, Latrinen, die sind ganz typisch sehr tief eingreifende Gruben. Römische und mittelalterliche Befunde an der Hölderstraße. Und hier noch ein paar Zahlen. Kann ich jetzt vorlesen, könnten Sie auch fast selbst lesen. Also enorme Datenmengen, die da generiert wurden. Fundmengen, also wir reden hier von eigentlich 2 Tonnen Funden letztendlich, wenn man das alles zusammenzählt. Dazu muss man wissen, dass wir das ganze baukeramische Material, Ziegel, vor Ort gesichtet haben und dann eigentlich vor Ort, was nicht aufhebenswert war, entsorgt haben. Das habe ich jetzt hier gar nicht mit eingerechnet. Wenn wir das Ziegelmaterial auch noch mit eingerechnet hätten, dann wären wir bei 4-5 Tonnen Fundmaterial. Das ist also eine Menge, was da anfällt, und das Ganze muss eben auch bearbeitet werden, gewaschen, bestimmt, beschriftet, inventarisiert. Und das ist eine Grabung in diesem Jahr. Wenn Sie sich vorstellen, wir haben landesweit in Baden-Württemberg circa 800 Vorgänge im Jahr. Das sind zum Teil natürlich auch ganz kleine Vorgänge, aber eben auch doch diverse wirkliche Großgrabungen. Und da wird eben ein Haufen Material fällt da an und ein Haufen an Dokumentation. So, jetzt mal ein Blick auf die Funde. Ich muss mal gerade gucken, dass ich sie, ja. Von der Hölderstraße aus dem Bereich des Militärlagers. Hier sehen Sie diverse Ausrüstungsgegenstände der römischen Soldaten. Also angefangen von Fibeln, von Beschlägen. Hier haben Sie einen Schwertgriff, eine Gürtelschnalle. Hier ein Zierköpfchen mit einer phrygischen, also persischen oder orientalischen Mütze. Gegenstände, wo man gar nicht so richtig weiß, wozu sie gedient haben. Dann hier ein ganz interessantes Stück, ein Terra Sigillata Schälchen aus mehreren Scherben zusammengesetzt. Und da ist eben eine kleine Inschrift eingeritzt. Und zwar hat hier ein unbekannter Soldat draufgeschrieben, dass er der Schwadron, der Turma, also einer kleinen Reitereinheit eines Decurio, dessen Namen wir auch nicht vollständig haben, angehört. Das ist also ein Hinweis darauf, dass im Legionslager eben auch Reiter stationiert waren. Das ist eigentlich auch normal, dass es Legionsreiter noch gab im Lager. Aber wir hatten bislang also einen schriftlichen Beleg dafür noch nicht. Dann haben wir hier eine römische Münze oder römische Münzen der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Christus. Hier eine sehr schöne Münze des Vespasian in guter Erhaltung. Vespasian erkennt man immer sofort. Der hat doch ein sehr fülliges Gesicht, ist also sehr dankbar, wenn man Münzen bestimmen will und dann noch in dem Erhaltungszustand nimmt man und sagt, ach, der Vespasian ist wieder da. Und hier eine zweite Münze, auch die ist vespasianisch und die können wir sehr genau ansprechen. Es ist eine dieser sogenannten Judaea Capta Münzen. Das heißt, eine Münze, die sagt, nach der Eroberung des Königreichs Judäas, also hat so eine gewisse Tagesaktualität auch diese Münze. Und hier sehen wir jetzt die Darstellung der Rückseite. Diese Münze ist schon deutlich abgegriffen. Sie sehen hier eine Gestalt, die so merkwürdig ihr linkes Bein hebt. Sie steht offenbar an einer Palme, würde man sagen, und dann ist hier eine weitere Gestalt. Also ist noch recht schwer zu deuten, aber wenn man jetzt ein besseres Exemplar daneben stellt, dann erschließt sich die Darstellung sehr schnell. Also auf der Vorderseite wieder der Kaiser, in dem Fall auch wieder Vespasian. Und er ist auch hier dargestellt. eben als Krieger in soldatischer Uniform und setzt seinen Fuß auf einen Helm. Er steht neben einer Dattelpalme und jenseits der Dattelpalme sitzt also die Personifikation des Königreichs Judäas auf ihrem Schild und trauert darüber, dass sie also von den Römern besiegt wurde. Und die Prägung um 71 ist sehr wahrscheinlich, weil in dem Jahr der Triumphzug Vespasians für diesen Feldzug gefeiert wurde und anlässlich dieses Triumphzugs diese Judäa-Kapta-Münzen verstärkt geprägt wurden. Ein weiteres schönes Stück ist dieser Silberring mit der Aufschrift Jovi, also dem Jupiter, dem höchsten Gott. Auch den muss ein Soldat im Legionslager verloren haben. Dann mittelalterlich, da haben wir Rottweiler Silberpfennige, drei Stück. Das sind hauchdünne, ganz leichte Münzen, aber hier in einer wirklich sehr, sehr guten Erhaltung aus dem 13. Jahrhundert. Und dann eben aus dieser Störung, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, aus dem Splittergraben, diverse Hinterlassenschaften der Nazizeit. Auf dem Areal waren also diverse Institutionen der NSDAP untergebracht, eben auch dieses Mutter- und Kind-Hilfswerk und die nationalsozialistische Volkswohlfahrt, Emailschilder, die wir angetroffen haben in dieser Grube. Natürlich irgendwann möglichst schnell entsorgt, kurz bevor die Franzosen gekommen sind oder als sie vielleicht schon da waren, alles reingeschmissen. Da hatte man also nichts damit zu tun. Es sind verbrannte Akten drin gewesen, diverse Weinflaschen, man weiß nicht, hat man die vorher noch ausgetrunken oder haben die Franzosen dann ausgetrunken und auch noch reingeschmissen. Es war ein Motorrad drin, hier sieht man noch die Hupe oder ein Horn. Natürlich Geschirr, Waffen, also Dolche, Militärdolche, Offizierssäbel, alle möglichen Sachen sind dort wirklich offenbar hastig verlocht worden. So, und zum Abschluss gehen wir jetzt noch in die Altstadt von Rottweil, und zwar in den Schatten der Pelagiuskirche, und zwar in die Armlederstraße. Hier die Pelagiuskirche, die Armlederstraße läuft nördlich der Pelagiuskirche in diese herum. Und ausgegraben wurde dieses Grundstück, was jetzt hier noch in einem sehr verwilderten Zustand ist, für die Ausgrabung, also im Prinzip zum Ende der Ausgrabung musste dann auch dieses Bestandsgebäude hier abgerissen werden. Sie werden das aber gleich noch sehen. Ja, hier nochmal zur Lage, also hier das Römerbad unter der Pelagiuskirche, also der blaue Grundriss, die Kirche selbst, und unter der Pelagiuskirche befindet sich ein Römerbad. Man dachte eigentlich bis 2009, dass es sich nur nördlich der Kirche erstreckt, aber nein, bei Grabungen im Jahr 2009 kamen eben auch südlich der Kirche noch Raumfluchten zutage. Das Bad zog also unter der ganzen Kirche lang. Und warum ich Ihnen diesen Plan jetzt zeige, hier die Armlederstraße, und Sie sehen jetzt hier einen Abwasserkanal, der eben genau in dieses Grundstück hier, was jetzt dann gegraben wurde, hineinzieht. Hier wieder ein Drohnenbild, hier noch die Bestandsgebäude in Nutzung, sozusagen als Lagerräume für die Grabungsmannschaft. Hier sehen Sie im Hintergrund die Pelagiuskirche, hier das Bestandsgebäude, was noch steht. Und dann sehen Sie auch hier, das ist nochmal auf einem älteren Gebäude teilweise überlagert. Das ist ein älteres Gebäude, von dem noch diese Mauern erhalten sind und dann auch unter das Gebäude wohl ursprünglich drunter zogen. Im Drohnenbild sehen Sie jetzt hier die Verfüllung von verschiedenen mittelalterlichen Kellern und Grubenhäusern. Sie müssen sich das so vorstellen, das ist alles gewachsener Boden. Dann hat man in den gewachsenen Boden ein Grubenhaus oder einen Keller eingetieft und irgendwann verfüllte man das wieder oder es verfüllte sich von selbst und dann ist es halt durch dieses deutlich dunklere Sediment, zeichnen sich jetzt die Befunde sehr deutlich ab. Zum Teil überschneiden sich auch, das heißt, hier hat man auch eine zeitliche Tiefe drin. Da liegen also mittelalterliche Befunde übereinander. Und was man jetzt hier auch sieht, aber nur noch als Anmutung, Andeutung, das sind hier die letzten Reste dieses römischen Abwasserkanals, den wir aber nachher auf dem Plan nochmal deutlicher fassen können. Und hier hinten im rückwärtigen Teil des Areals gibt es auch noch Keller, ganz einfache Kellerstrukturen, die wohl auch als römisch anzusprechen sind. Aber in der Hauptmasse sind die Befunde hier hochmittelalterlich. Ja, jetzt sieht man das hier nochmal, alles zusammengestellt, das Bild, was Sie eben schon sahen, das Bild kennen Sie auch schon. Hier diese Fundamente, das ist dieses Haus hier, das. Dann sehen Sie hier die ganzen mittelalterlichen Befunde und dann hier die paar römischen Befunde Richtung Neckar, der etwa hier lang fließt. Und hier wieder dieser Abwasserkanal, der von der Pelagiuskirche kommt. Und dann hier hinten noch die letzten Reste von diesem Kanal. Das Abwasser ist dann Richtung Neckar abgegangen. So, vom Grubenhaus bis zur Wohnanlage. Das Grubenhaus zeige ich Ihnen jetzt nicht mehr, aber Sie sehen jetzt hier dieses Bauernhaus in dieser Ansicht von 1899. Das ist dieses Bauernhaus, von dem Sie eben noch diese letzten Reste der Grundmauern gesehen haben. Das ist das Bestandsgebäude, was man jetzt abgerissen hat, um dorthin zu kommen. Ob das wirklich so eine große Verbesserung jetzt wird, gerade in dieser Lage, es ist ja wirklich noch ein alter Kern um die Pelagiuskirche, ist eigentlich zu bezweifeln. Aber naja, es ist so, wie es ist. Funde von der Armlederstraße, ein Konvolut hier, neuzeitliche Medaillen und Münzen, das geht hier los so um 1600 irgendwas und endet dann, hier oben sehen Sie 1912, wir haben aber eben auch Münzen noch aus der NS-Zeit, auch römische Münzen wurden an der Armlederstraße gefunden, frühmittelalterliche Perle, Fundmaterial. Und dann hier ein ganz mysteriöser Fund, also die Benennung Pilger-ID habe ich aus dem Internet. Ich habe mit Mittelalter-Fachleuten, also ausgewiesenen Fachleuten gesprochen. Sie wissen mit dem Ding nichts anzufangen. Im Internet kursieren so Deutungen, dass da eben ein Schwämmchen mit Weihwasser drin wäre oder ein kleines Knöchelchen einer Reliquie. Wir probieren das Ding gerade zu öffnen. Es gestaltet sich schwierig und vielleicht dann in 5 Jahren sage ich Ihnen mal, was drin war. Also es ist was drin. Man kann, es ist ein Überraschungsei noch. Also man hört was. Ja, und dann kamen noch andere tolle Sachen raus. Was ist das? Also man hat es in die Hand genommen. Und im wahrsten Sinne des Wortes ist bleischwer, ist keine Münze, ist auch recht groß. Und wie gesagt, sollte man mal reinigen. Ja, und dann ist es plötzlich Post vom Papst. Das ist nämlich ein päpstliches Bleisiegel, eine sogenannte Bulla. Und zwar eine Bulla des Papstes Celestinus oder Celestinus III. Und hier mal ein paar Daten zu diesem Celestinus. Hier also diese übliche dreizeilige Aufschrift Celestinus, dann hier die römische 3, also der dritte, und dann PP steht für Pastor Pastorum, das heißt nichts anderes als Hirte der Hirten. Also der Hirte der Hirten. Der bürgerliche Name des Papstes war Giacinto Bobone aus der römischen Patrizierfamilie der Bobo Orsini. Und sein Geburtsdatum kennt man nicht genau, etwa 1106 in Rom und eben da 1198 verstorben. Ist also für die damalige Zeit sehr alt geworden, 92 Jahre. Und wie das so früher üblich war, hat man schon früh sich auf einen Beruf kapriziert und eben dieser Giacinto oder Hyacinth und später Celestinus schlug schon früh eine kirchliche Laufbahn ein und er war Papst von 1191 eben bis zu seinem Tode 1198. Die Rückseite zeigt zwei Köpfe, zwei bärtige Köpfe und über den Köpfen stehen die Buchstaben SPA und SPE und aufgelöst heißt das nichts anderes als Heiliger Paulus und Heiliger Petrus, also die Apostel Paulus und Petrus, hier mit so einer Art Perlkreis umschrieben und zwischen den beiden ein Kreuz. Das ist auch in einer schlechten Abbildung aus dem Internet das aktuelle Siegel des Papstes Franziskus und man sieht, es besteht noch eine gewisse Ähnlichkeit, also die katholische Kirche hält schon Traditionen lange hoch. Wieder Petrus und Paulus werden genannt und der Franziskus bezeichnet sich eben auch als Pastor Pastorum. Ja, diese päpstlichen Siegel, die waren in der Regel aus Blei, in ganz seltenen Fällen auch aus Gold. Siegel üblicher Post waren ja Wachssiegel, also das war schon etwas Besonderes. Und diese Siegel, so ist zumindest die Stimmung in der Literatur, wurden eigentlich relativ schnell, wenn also ein päpstlicher Brief zuging, eine Urkunde, war natürlich dieses Siegel dafür verantwortlich, dass man wusste, aha, es ist was Offizielles. Aber dann wurden diese Siegel wohl relativ schnell dann auch zerstört, um eben einen Missbrauch zu verhindern, dass also irgendjemand hinging und sich so ein Siegel genommen hat und dann an irgendeine andere Urkunde dran gemacht hat, um der also den Anschein zu geben, sie käme vom Papst. Also wurden diese Bleisiegel angeblich recht schnell eingeschmolzen. Im Mittelalter waren sie dann aber wohl auch, gerade bei etwas einflussreicheren Persönlichkeiten, eine beliebte Grabbeigabe. Man hat also diese Siegel mit in die Gräber gegeben. Wahrscheinlich vor dem Hintergrund, dass man also dann vielleicht vor der Himmelspforte sagen konnte, hey, guckt mal, ich habe hier was, ich habe da einen Ablassbrief vom Papst und ich darf jetzt auch da rein. Also so wird es zumindest interpretiert, dass man sich also damit dann auch legitimieren wollte. Ja, und damit bin ich jetzt auch am Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie noch Fragen haben, dann bitte jetzt. Ja, wenn keiner was wissen möchte, dann kann man sich noch eine Urne hier vorne angucken.
Herzlichen Dank, Dr. Rüdemeyer, für ganz viel Neues und Interessantes über ganz schön Altes. Mit Schwung und in einer Fülle, die mich einfach überwältigt. Es hat auch diesmal wieder erfreulich viel Publikum angezogen. An dieser Stelle hätte ich Ihnen gern als Erinnerung an diesen Abend unser Jahrbuch Die Ortenau überreicht. Nur hat deren Anlieferung vereinsintern nicht geklappt. Wir müssen sie nachliefern.
Da kommt sie.
Sie kommt. Spät, aber sie kommt.
Ja, kommt sie.
Ja. Darin sind auch zwei Aufsätze zu archäologischen Themen. Einer davon über 1955 beim Kirchenbau in Oberschopfheim gefundener hochmittelalterlicher Münzschatz, den der Pfarrer damals ohne Federlesens im Pfarrarchiv abgestellt hat. Mhm. Wo er dann unbeachtet 57 Jahre rückgestanden ist, bis ein fachkundiger Besucher das aufgefallen ist. Denken Sie dran, wer was ganz schön Altes findet, der soll es ganz schön schnell dem Denkmalamt melden.
Richtig.
In 3 Wochen folgt schon unsere nächste Veranstaltung, und zwar der Vortrag Wenn das Geld allen Wert verliert, 1923, ein Schlüsseljahr in Schildach und Deutschland, mit unserem Stadtarchivar Dr. Morgenstern. Ich würde mich freuen, Sie dort wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.